Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Am 11. Juni hat das Grimme Institut in Düsseldorf einen Diskursraum veranstaltet. Also eine eintägige Tagung mit Keynotes, Talks und Panels zum Thema Journalismus zwischen Objektivität, Aktivismus und Auszeichnung. Eine Veranstaltung, bei der viel diskutiert und gestritten wurde. Viele interessante Menschen saßen auf der Bühne im NRW-Forum und einen kleinen Eindruck daraus wollen wir heute in Läuft mit euch leicht gekürzt teilen. Das Panel: Wie halten wir es mit der Haltung zwischen Engagement und Neutralität? In der Runde saßen Alef Doğan, stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer, Nena Brockhaus, Journalistin und Moderatorin des Formats Meinungsfreiheit mit Nena Brockhaus auf Welt, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post und Sprecher des Deutschen Presserats und last but not least Jörg Schönborn, ARD-Moderator und bis Juli dieses Jahres auch Programmdirektor des WDR. Viel mehr muss ich zur Vorbereitung gar nicht sagen, nur vielleicht kurz. Eine der Keynotes der Veranstaltung stammte ebenfalls von Jörg Schönborn. Sie trug den Titel Perspektiven statt Haltung. Schönborn geht darin auch mit dem eigenen Sender und seiner teilweise mangelnden Perspektivenvielfalt ins Gericht und die Runde bezieht sich ein paar Mal darauf. Jetzt aber direkt rein. Thorsten Zages moderiert und seine erste Frage geht an Alef Doğan.
Wie würden Sie heute Ihre Rolle insbesondere im Rahmen des Hauptstadtjournalismus sehen? Wie stark hat The Pioneer das aufgemischt, was da so an Berichterstattung im politischen Berlin passiert?
Wir haben das natürlich total aufgemischt, das politische Berlin. Vielleicht zu Beginn erstmal, das ist ganz interessant, ein wirklich überwältigender Großteil unserer Hörerinnen und Hörer, unserer Leserinnen und Leser, also der zahlenden Abonnenten, sind nicht Berliner, ist nicht das politische Berlin. Insofern würden wir auch nicht, wie manche es, glaube ich, manchmal denken oder vermuten, in erster Linie die wirklich politische Berliner Blase als unser Feld sehen, sondern wir merken und wir wissen, dass ein Großteil unserer zahlenden Abonnenten in ganz Deutschland verteilt ist, sehr viel in all den Bereichen lebt, in denen wir selbst in Berlin eben nicht leben, also Vororte, größere Gemeinden, auch in der Region, viele auch in Süddeutschland, Westdeutschland, alles, was man sich so vorstellen kann. Was das sozusagen unsere Arbeit im Kontext des Berliner Journalismus angeht, versuchen wir natürlich schon, uns abzugrenzen. In der Art und Weise, wie ich zum Beispiel mit Politikern Interviews führe, habe ich schon das sehr explizite Ziel, andere Interviews zu führen als die, die ich aus dem politischen Berlin kenne, als die, die ich auch aus den Verlagen kannte, in denen ich vorher gearbeitet habe, weil so ein Grundproblem, glaube ich, des Journalismus schon ist, dass gerade im Hauptstadtjournalismus Journalisten Journalismus für sich und ihre Kolleginnen und Kollegen zu machen, Interviews dahingehend geführt werden, möglichst viele Agenturmeldungen zu produzieren, um von anderen Kollegen zitiert zu werden, Fragen zu stellen, die in erster Linie von den Kollegen als besonders intelligent wahrgenommen werden, wenn sie es denn sind, und weniger Journalismus für die Hörer und die Leser. Und da versuchen wir in der Tat, das ist unser Anspruch, da anders zu arbeiten.
Bei Ihnen ganz persönlich habe ich das Gefühl, öfter mal, wenn ich die Podcasts oder Video-Interviews höre und sehe, dass es relativ oft gelingt, dass Spitzenpolitiker mal so eine halbe Sekunde sprachlos sind und überlegen müssen, was kann ich jetzt sagen, weil irgendwie die üblichen Phrasen da nicht ausreichen. Was tun Sie, um das hinzukriegen?
Ich führe sehr klare und explizite Vorgespräche. Also ich betone, dass mein eigener Podcast, Der achte Tag, kein standardpolitisches Interview-Podcast ist. Und insofern ich diese Interviews mit diesen Personen, ob es ein Hubertus Heil ist, eine Sarah Wagenknecht, ein Lars Klingbeil, wer auch immer, im Endeffekt nur erwünscht sind, wenn sie als politische Persönlichkeiten da sind, nicht nur in ihrem Amt, nicht nur in ihrem Mandat. Ich habe das Gefühl, dass die Art von Interviews, die geführt werden mit diesen Menschen, sich in eine Dynamik hineinentwickelt haben, wo jeder vorher weiß, was gesagt wird, wo die Rollenverteilung insbesondere in den Talkshows völlig ersichtlich sind, wo man als Zuschauer eigentlich sich für dumm verkauft vorkommen muss. Und dagegen anzugehen und auch wirklich mit den Politikern darüber zu sprechen, dass es eben genau so ein Interview nicht sein soll. Und wenn man nicht den Mut hat und das Risiko eingeht, ein echtes Gespräch zu führen, bei dem man sich auf die Frage einlässt, bei dem man auch den Mut hat, sich von einem Gespräch leiten zu lassen, dann ist es im Zweifel kein guter Gesprächspartner und ich glaube auch im Zweifel kein guter Politiker.
Mhm. Nina Brockhaus ist bei uns, mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin, Fokus-Kolumnistin und regelmäßig im Fernsehen. Gestern war so ein fleißiger Arbeitstag, erst nachmittags eigene Sendung bei Welt, abends dann noch bei Maischberger. Diskutieren im Fernsehen, gerne auch leidenschaftlich und mit starken Worten, scheint ihr journalistisches Lebenselixier zu sein, oder?
Ja, für mich gibt es nichts Größeres als Debatte. Und ich glaube aber, dass ich war schon immer sehr debattenfreudig und ich wollte immer schon meinen eigenen Polit-Talk haben, schon mit 10 Jahren. Meine Vorbilder waren immer Anne Will, Sabine Christiansen und Sandra Maischberger und nie irgendwelche Popstars. Deswegen, ich empfinde das immer noch als etwas wahnsinnig Krasses, wenn ich bei Sandra Maischberger sitze in der Sendung. Also ich mache mir es auch immer wieder vor Augen, dass dieser Traum wahr geworden ist, wenn ich ihr Gast sein darf. Und was sich, glaube ich, bei mir aber verändert hat in den letzten Jahren, bei der Corona-Pandemie war mir einfach nur wichtig, dass meine Meinung gehört wird, weil ich fand, dass damals im deutschen Journalismus viel zu wenig Journalisten darauf hingewiesen haben, was die Maßnahmen bedeuten für die Menschen. Dass Menschen alleine gestorben sind, all die anderen Sachen. Ich mache jetzt nicht das Corona-Fass auf. Und damals habe ich immer gesagt, auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ich gesagt, das kann nicht sein, diese Berichterstattung kann nicht sein, weil ich habe die ganzen Kritiker bei mir in die Sendung damals bei Bild eingeladen. Wir waren die Ersten, die massenwirksam über Impfschäden berichtet haben. Wir hatten alle da sitzen. Und es gab auch genug Journalisten, die eine andere Meinung hatten. Und damals wurde ich von zwei Journalisten vom ÖRR angerufen, warum ich so offen reden darf. Und das hat mich, glaube ich, damals sehr darin bestärkt, es muss die andere Meinung gezeigt werden. Und die Nena von heute, würde ich sagen, sagt eher, wir müssen beide Meinungen an einen Tisch bringen. Ich habe damals immer gesagt, es sollte, wenn es eine Frau Reschke gibt, muss es auch eine konservative Stimme geben. Heute würde ich eher sagen, es sollte weder Frau Reschke geben, noch die konservative Stimme, sondern beide zusammen an einem Tisch. Und da würde ich sagen, habe ich mich selbst verändert drin. Ich liebe es, wenn bei mir ein Grünpolitiker sitzt und mit dem CDU-Politiker streitet, wenn eine Klimaaktivistin da sitzt, gleichzeitig mit jemandem, der sagt, der über Brückentechnologien redet, ja, jemand aus der Wirtschaft, der auch wirklich Ahnung davon hat, weil das ist, glaube ich, auch das, was mich antreibt. Ich frage mich oft, woher junge Journalisten die Arroganz nehmen, zu sagen, sie wissen genau, was stimmt. Sie wissen sowohl beim Klima oder in anderen Disziplinen, was die Wahrheit ist. Und das ist das, was mich antreibt. Also möglichst viele Perspektiven an einem Tisch zu haben. Wir arbeiten bei Welt dran. Wir kriegen die konservativen Stimmerin eher als Gast, als die linkeren Stimmen. Aber wir probieren, alle an einen Tisch zu holen. Und bislang läuft es ganz gut. Und ich liebe Debatte über alles, ja.
Wenn man sich Meinungsfreiheit anschaut, 2-mal die Woche, dienstags, mittwochs, 16.10 Uhr, dann fällt tatsächlich auf, dass das sehr divers besetzt ist und es da auch manchmal sehr zur Sache geht. Was mir gestern aufgefallen ist in der Sendung, ist, dass Sie verzichtet haben, eine eigene These mitzubringen und Ihren drei Gästen den Vorrang gelassen haben, damit länger über deren Thesen diskutiert werden konnte. Wie schwer fällt Ihnen das, keine eigene These mitzubringen?
Ehrlich gesagt, also ich kann das Geheimnis jetzt mal kurz erzählen, es geht bei uns ja auch um die Quote. Wenn ich einen Ulf Poschert da drin sitzen habe, weiß ich, der reicht als Anheizer. Das heißt, ich kann mich als Anheizer rausnehmen und freue mich dann auch eigentlich mal darüber, wenn ich nicht der Anheizer sein muss am Anfang der Sendung. Wenn ich drei Gäste habe, wo ich weiß, keiner bringt eine wirklich starke These mit, weil es gibt auch Journalisten, die zu uns kommen, die sagen, wir wollen aber keine Meinung machen, wir wollen lieber analysieren. Ja, zum Beispiel Aleph ist ja auch eine klassische, was ich sehr an ihr bewundere, sie analysiert ja sehr gut auch. Dann weiß ich aber, ein Polemiker braucht die Sendung schon. Und dann bin ich dann halt meistens der Polemiker. Das heißt, wir entscheiden, der Redaktionsleiter und ich entscheiden das auch gemeinsam, was die Sendung trägt, was sie nicht trägt. Und ich finde toll, dass Sie sagen, divers besetzt. Ich finde, wir sind noch nicht divers genug besetzt. Also wir hätten gerne eigentlich in jeder Sendung paritätisch, also 2 linkere, 2 rechtere Stimmen. Aber und ich hatte gestern Abend zugegebenermaßen auch noch Maischberger, worauf ich mich auch noch vorbereiten musste. Dementsprechend war mein Zeitfenster auch kürzer.
Ich weiß nicht, ob Sie es gerade mitbekommen haben. Die Gesten hier, die beiden Herren, haben sich, glaube ich, schon wechselseitig ins Gespräch gebracht als künftige Gesprächsgäste für Meinungsfreiheit. Herr Döbler, die Rheinische Post, große Regionalzeitung hier in Düsseldorf und Umgebung, feiert gerade ein großes Jubiläum, 80 Jahre alt dieses Jahr und steht tatsächlich so im Konzert deutscher regionaler Tageszeitungen recht gut da. Die Gruppe ist auf Expansion angelegt, hat den ein oder anderen Verlag übernommen und ist inzwischen, glaube ich, sogar in Nordrhein-Westfalen die auflagenstärkste Regionalzeitungsgruppe. Was sind die journalistischen Faktoren bei der Rheinischen Post, die sie so erfolgreich machen?
Also ich glaube, das gilt, glaube ich, für alle, die hier am Tisch sind oder auf dem Podium sind. Wirtschaftlicher Erfolg und journalistischer Erfolg gehen Hand in Hand. Wenn der wirtschaftliche Erfolg nicht da ist, ist kein Geld für journalistischen Erfolg da. Und andersrum, wenn man nicht journalistisch erfolgreich ist, wird man auch wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Unser Erfolg liegt vor allen Dingen im Lokalen. Etwa 80% aller Metriken, die wir messen, Reichweite und so weiter, kommt aus dem Lokalen. Politik in Berlin machen wir, weil es zu unserer Marke gehört. Wenn man ganz nüchtern drauf schaut, ich glaube, wir machen es auch recht gut, auch nicht nur so, wie Frau Dohan sagt. Aber das ist etwas, was Menschen bei uns haben wollen, aber wofür sie wahrscheinlich nicht das Abo abschließen würden, sondern das Abo schließen sie auch im Digitalen für die lokalen Themen ab. Und deswegen versuchen wir auch im Lokalen eher Stellen aufzubauen als abzubauen. Wir haben gerade in diesem Jahr 5 dazu aufgebaut zusätzlich, was eher gegen den Trend ist, wenn man auf andere Häuser schaut. Aber das Wirtschaftliche ist entscheidend aus meiner Sicht. Wir sind profitabel, wir sind schuldenfrei. Es gibt, glaube ich, nicht viele Verlage in Deutschland, die das von sich sagen können. Und das ist harte Arbeit. Also das fällt einem nicht in den Schoß. Und alle miteinander arbeiten wir daran. Ich würde aber gerne, wenn ich darf, auf das Thema hier kommen. Obwohl ich kann natürlich lange über die Rheinische Post reden. Ich empfinde das Wort vom Haltungsjournalismus als einen demagogischen Kampfbegriff, den ich nicht in den Mund nehmen will. Ich glaube, Haltung gehört zum Journalismus und zwar zwingend. Zum Beispiel die Haltung, sorgfältig zu arbeiten, unter anderem ein Passus im Pressekodex. Aufgeschlossen zu sein, dass die Dinge vielleicht anders sind, als man im ersten Moment denkt. Recherche, das Wort fiel bei Ihnen. Recherche ist der Kern. Ja, und diese Haltung, diese professionelle Haltung, die finde ich gehört unweigerlich zum Journalismus dazu. Und ich habe keine Lust, mich in einem Kontinuum zwischen Objektivität und Aktivismus einzuordnen, weil da gehöre ich nicht hin. Ich mache meinen Job. Wir machen unseren Job. Das ist Journalismus nach bestimmten Regeln und mit einer klaren Haltung. Abgesehen davon glaube ich nicht an Objektivität, weil mit dem ersten Atemzug eines Fernsehbeitrags oder dem ersten Satz eines Artikels gehe ich in eine bestimmte Richtung. Und sich das bewusst zu machen, dass man letztlich ohne Voran, also eine Haltung, gar nichts erzählen kann, aber dann doch gewillt sein muss, seine Haltung auch wieder zu ändern. Also wie soll ich zum Beispiel über die Autowirtschaft ein Stück machen, wenn ich nicht mit der Haltung dran gehe, denen steht das Wasser bis zum Hals. Wie soll ich die Mercedes zahlen, um nochmal ein unverbindliches Beispiel zu nennen, wie soll ich Mercedes zahlen überhaupt nur darüber berichten, wenn ich nicht weiß, was der Kontext ist? Und mit diesem Kontext geht man an jede Geschichte ran und das finde ich auch gut und richtig so.
Diese Selbstverortung oder auch, was das Spektrum angeht, Verweigerung einer Selbstverortung von Herrn Döbler führt mich zu der Frage, tatsächlich den Haltungsbegriff nochmal nachzuschärfen, Herr Schönborn. Würden Sie jetzt Herrn Döbler fundamental widersprechen zu dem, was er gerade gesagt hat, oder ist Ihr Bekenntnis von vorhin, ich gehe nicht mit Haltung daran, ein anderes Verständnis von Haltung?
Das, was Herr Döbler als Haltung beschrieben hat, entspricht jetzt sprachlich eher dem, was ich als, sag mal, breiten Konsens an handwerklichen Kriterien sehe. Das Schöne ist ja, dass unsere Sprache so deutungsoffen ist. Deshalb ist auch das Entscheidende wirklich nicht über die persönliche Deutung des Wortes Haltung zu sprechen. Meine Biografie ist damit verbunden, dass ich sehr viel Missbrauch dieses Wortes erlebt habe, weil es in redaktionellen Diskussionen oft die Entschuldigung dafür ist, dass man bestimmte Dinge nicht betrachtet hat. Ne? Also ich habe dahin nicht geschaut, weil dies und jenes meine Haltung ist. Und deshalb habe ich ein bisschen Allergie gegen dieses Wort entwickelt, was natürlich, wenn ich schon an gerade Körperhaltung denke, an sich ein schönes Wort ist, wo man auch viel, viel positive Dinge mit rein argumentieren kann. Wo ich sehr nah bei Herrn Döbler bin, ist wirklich die Frage der Neugier. Also mich treibt bei allem etwas zu entdecken, was ich noch nicht kenne und was möglichst mein Publikum auch noch nicht kennt. Der Kern von Journalismus ist nicht loszureden, weil man Dinge weiß und sie gerne mitteilen möchte, sondern der Kern ist, Fragen zu stellen. Ich mache das ja seit über 25 Jahren in der Wahlforschung. Alles, was ich da an Grafiken zeige, ist ja etwas, was ich vorher in Fragen formuliert habe. Und weil ich neugierig war, weil ich gehofft habe, mit der Antwort auf diese Frage Erkenntnis zu schaffen. Und deshalb, also wenn ich eine Haltung für mich beschreiben sollte, dann wäre es, neugierig zu sein und zu fragen.
Da bin ich sehr dankbar um das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Schönborn, denn ich glaube, das ist das, was viele meinen, wenn sie Haltungsjournalismus kritisieren. Die Frage, glaube ich, die sich in den vergangenen Jahren rund um Vertrauensverlust in den Medien und all das ein bisschen herauskristallisiert hat, war doch ganz häufig, also dass sehr, sehr viele Menschen, die mit Journalismus entweder schon immer gehadert haben oder das Hadern begann, sich gefragt haben, gucke ich mir da gerade etwas an, wo ich glaubwürdig das Gefühl habe, Journalist und Politiker, Unternehmer, wer auch immer, sind da in einem Interview wahrheitssuchend und da geht es um Fragen, die die eine Person hat und mit der anderen Person erörtern möchte, in einem Artikel, in einem Interview, in was auch immer. Oder behauptet jemand, wahnsinnig neutral und objektiv zu sein, was man als Mensch de facto nie sein kann, setzt sich in ein Gespräch und ich spüre, es gibt eine Haltung, es gibt eine These im Kopf, die die ganze Zeit einfach nur am Gegenüber gespiegelt und im besten Falle bestätigt oder widersprochen werden soll. Und das als objektiven Journalismus darzustellen, ist, glaube ich, das Problem und das spüren die Menschen. Und ich habe so häufig gespürt und gemerkt, so eine gewisse Überheblichkeit gegenüber dem Publikum, gegenüber dem Gesprächspartner. Viele Politikjournalisten finden sich auch immer klüger als alle Politikerinnen und Politiker. Und das spüren die Menschen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass diese Suche nach Wahrheit auf Augenhöhe mit der Kritik, weil am Ende des Tages ist Journalismus immer noch dann einer, wenn er ein Kritischer ist, der insbesondere Machthabende kritisch beleuchtet. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben mehr Freude daran gehabt, uns selbst zu spüren und unsere Allwissenheit als die wahre Erkenntnissuche.
Jetzt sehen wir ja gerade in neueren journalistischen Darstellungsformen, dass gerne eben sehr flott Nachricht, Information und Meinung miteinander vermischt werden. Also es gibt viele Politik-Podcasts, die zum Beispiel davon leben, dass man vom einen Pol in den anderen sehr schnell switcht. Wie halten Sie das in Ihren Formaten damit? Eher klassische Trennung oder darf es, weil man sich sozusagen als additives Medium versteht, auch sehr subjektiv sein?
Also wir sind in den einzelnen Formaten klassisch getrennt. Ich glaube, kein Mensch würde sagen, dass Gabor Steingarts Morning Briefing nicht ein meinungsgetriebenes Medium ist. Auf der anderen Seite haben wir Formate wie das Hauptstadtbriefing, die ganz klar nur nachrichtlich arbeiten. Wir haben andere Formate, in denen zwei Ökonomen über die volkswirtschaftliche Lage des Landes sprechen. Wir haben das World Briefing mit Sigmar Gabriel oder mein Podcast, wo es wirklich um Interviews und um Erkenntnisgewinn geht. Also das fächert sich je nach Format auf, so wie es sich früher oder auch jetzt noch in den Qualitätstiteln wie der Rheinischen Post auffächert in den Ressorts und ist auch entsprechend gekennzeichnet. Was wir natürlich aber schon nochmal in besonderer Weise tun, ist Formate verknüpfen mit persönlichen Gesichtern, mit Persönlichkeiten und mit einer Glaubwürdigkeit, die mit der Person dann einhergeht für die jeweiligen Themen. Und auch da würde ich immer wieder sagen, kann man den Zuhörerinnen und Zuhörern zumuten, zu wissen, dass ich persönlich zum Beispiel ganz klar feministisch bin und die Emanzipation für eines der besten Dinge auf der Welt halte und trotzdem in der Lage bin, ein journalistisch korrektes, interessiertes, neugieriges, kritisches Interview mit jemandem zu führen, der findet, Feminismus ist Problem für dieses Land. Ich persönlich würde sagen, er ist das Problem, aber im Sinne des Erkenntnisgewinns und auch im Sinne des stellvertretenden Erkenntnisgewinns für einen Hörer, der vielleicht dieser Person seine Stimme gibt, bringt es dieser Person überhaupt nichts, wenn ich mit jeder Frage deutlich mache, ich halte dich für problematisch, sondern es bringt ihm etwas, wenn ich im wortwörtlichen Sinne zum Medium werde, Fragen stelle und der Zuhörende danach sein Fazit daraus ziehen kann, wie er es möchte.
Frau Brockhaus, Sie haben zum Start des Formats gesagt, dass Sie sehr stark von der von dem Wunsch, von der Mission getrieben sind, den Leuten wieder Lust auf die andere Meinung zu machen. Das ist innerhalb Ihres Formats, glaube ich, tatsächlich kein Problem. Ist es, wenn Sie ansonsten links und rechts schauen, immer noch ein Problem Ihrer Meinung nach?
Also ich halte das Debattenklima in unserem Land für gefährlicher als die AfD, weil wir haben ein unfassbar schlechtes. Also ich bin ja wirklich immer für Debatte. Wir haben bei Welt entschieden, unter meinem Clip die YouTube-Videos auszustellen. Das war für mich eine harte Entscheidung, weil bei Meinungsfreiheit keine YouTube-Kommentare zuzulassen, ist ja eigentlich falsch. Aber bei mir wurde Ulrike Herrmann...
Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Nein, in dem Fall nicht, weil Ulrike Herrmann, die ich sehr schätze, ist eine meiner liebsten Diskutantinnen hier, also bei mir im Format, die wurde nach der ersten Sendung derart beleidigt unter dieser Folge, dass ich gesagt habe, ich kann das den Gästen nicht zumuten, dass sie in die Sendung kommen, sie setzen sich mit anderen auseinander, sie nehmen sich Zeit. Und Poschert und Ulrike Herrmann, die stehen danach zusammen, umarmen sich, lachen, checken sich ihre Bücher als die Gäste untereinander, haben immer eine gute Zeit, die stehen danach zusammen, Kubicki und Schwarzer trinken danach Wein, also es ist immer nett unter den Gästen. Aber nach außen, die kriegen teilweise Kommentare und das macht mir große Angst und deswegen ist in meinen Augen am allerwichtigsten, dass wir wieder Lust auf die andere Meinung machen, indem wir aber auch, das ist mir eben aufgefallen bei den beiden Beiträgen, mein Mann ist in dem Bereich Stahl tätig, Umwelt und Messtechnik und alles. Er sagt so oft, warum wollt ihr uns denn erklären immer oder immer sagen, ihr seid im Recht, auch wenn wir über Brückentechnologien reden. Es gibt verschiedene Meinungen, wir müssen sie alle anhören. Wir Journalisten dürfen nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Das ist mir auch wichtig in meinem Format. Und da würde ich sagen, habe ich auch als Journalist eine Reise weggenommen. Und ich finde, vor allem auch wenn es ums Klima geht, da müssen wir debattenoffen werden. Die Menschen da draußen haben eine andere Meinung. Mir ist es schon in der Journalistenschule aufgefallen. Ich bin die erste aus meiner Familie, die studiert hat. Mein Vater war Handwerksmeister. Ich saß also nach der Journalistenschule eher mit seinen Handwerksfreunden zusammen, als jetzt vielleicht mit anderen Journalisten auch. Und da ist mir immer aufgefallen, das fällt mir jetzt noch auf, die Handwerker denken ganz anders und nicht nur die AfD-Wähler drehen sich weg vom ÖRR, vor allem auch die Handwerker, vor allem die arbeitende Bevölkerung. Die haben eine andere Lebensrealität und deswegen ist meine große Mission eigentlich, und das ist auch schon blöd, das als Mission zu bezeichnen, aber ich will wirklich schaffen, dass Menschen vielleicht die Sendung sehen und nicht nur dieses einminütige Reel gucken und wieder da Leute beleidigen, das ist furchtbar im Netz, sondern dass sie sich wieder Zeit nehmen, 40 Minuten unterschiedlichen Argumenten die Zeit zu schenken und am Ende soll der Zuschauer entscheiden, ist Ulrike Herrmann richtig oder Ulf Poschert. Aber nicht, dass es vorgegeben wird. Und ich fand auch ganz wichtig, was Aleph gesagt hat. Wir nennen die Sendung Dauermeinungssendung. Also meine Sendung ist eine Dauermeinungssendung. Das betone ich auch immer. Und das ist auch Helge Fuß zum Beispiel wichtig, unserem neuen Chefredakteur.
Also vielleicht eine Beobachtung. Wir vier sprechen für unterschiedliche journalistische Modelle. Und zunächst mal ist es ja großartig, dass all diese Modelle in Deutschland auch möglich sind, wirtschaftlich möglich sind, ihr Publikum finden. Ich würde unterscheiden zwischen Angeboten, die wirtschaftlich oder inhaltlich auf eine bestimmte Zielgruppe abzielen, diese auch bedienen und zum Beispiel als Meinungsangebot auf ein Publikum zugehen, das sich daran labt, dass dort gestritten und auch aggressiv diskutiert wird. Es ist gut, dass es sowas gibt und dass es sein Publikum findet. Wir haben aber zum Glück in Deutschland auch Medien der Grundversorgung. Und das ist gar nicht nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also dazu gehört ganz sicherlich so etwas wie eine starke Lokalzeitung oder Regionalzeitung. Und daraus erwächst eine ganz andere Verpflichtung, als wenn ich inhaltlich, wirtschaftlich eine bestimmte Zielgruppe bediene. Und das führt dann zu Ihrer Frage zurück. Also für uns ist es überhaupt keine Alternative, darüber nachzudenken, wie wir die, deren Perspektive wir nicht automatisch haben, erreichen. Etwas, was mich beschäftigt, ist, wie wir es schaffen, einem Publikum, das müde ist und das sorgenvoll ist und das oft nicht die emotionale und intellektuelle Kraft hat, sich mit all den Ereignissen auseinanderzusetzen, über die wir berichten, trotzdem weiterhin Zugang zur politischen und gesellschaftlichen Debatte zu ermöglichen. Und da ist vieles, was wir tun, einfach zu anstrengend. Aber wenn es uns gelingt, mit 80% weniger Überheblichkeit und Dogmatismus Perspektiven anzubieten, wenn wir Meinungen und Argumente so formulieren können, dass sie ein Angebot sind, dass ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle, wenn ich sie höre, sondern dass ich drüber nachdenken kann, dann leisten die breitenwirksamen Medien, um nicht wieder Grundversorgung zu sagen, glaube ich, einen sehr großen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs.
Frau Duan, Sie hatten sich zu einem Stichpunkt gemeldet.
Genau, jetzt sind es zwei geworden, wenn ich da.
Bitte, gerne.
Das eine ist, ich würde eine kurze Sache zum Thema Diversität und Repräsentanz gerne sagen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Diversität in Redaktionen und so schon sehr lange, aufgrund der Tatsache, dass ich immer als Diversifikationsmerkmal auch immer mal wieder hervorgehoben werde, weil ich diverse Merkmale mitbringe, die nicht ganz üblich sind im Journalismus, im Deutschen. Ich würde aber immer betonen, dass Diversität nicht nur eine Frage ist, die ich mit Quoten und Repräsentanz gelöst bekomme. Es bringt nichts zu gucken, dass eine Redaktion so aufgestellt ist, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, dann ein paar aus der Arbeiterklasse, dann ein paar mit diesem sozioökonomischen Hintergrund, ein paar mit Migrationshintergrund, Ostdeutsch und. Das kann man so machen, sehr aufwendig, und das ist immer gut, wenn man es eher macht, als wenn es einem total egal ist. Viel wichtiger ist aber, glaube ich, die Diversität in jedem Einzelnen im Kopf herzustellen. Dass jeder einzelne Journalist, und das ist eigentlich eine urjournalistische Aufgabe, in der Lage ist, selber im Kopf Perspektivwechsel hinzubekommen, selber sich zu fragen, was ist eigentlich die andere Seite der Geschichte, selber zu fragen, wenn der sich beschwert, dann muss doch ein anderer Unrecht getan haben oder warum beschwert er sich. Das ist eigentlich eine sehr journalistische Kompetenz, und diese Diversität im Kopf der Einzelnen ist, glaube ich, wichtiger als eine Diversität, die man durch Repräsentanz glaubt, in einer Redaktion herstellen zu können. Zumal auch nicht jede Frau immer für Frauenrechte ist und nicht jeder Migrant für eine offene Migrationspolitik und so weiter. Da gibt es auch einige Missverständnisse, glaube ich. Und das andere Thema ist das, was Herr Schönborn jetzt gerade zuletzt angesprochen hat. Das ist, glaube ich, die größte Krise oder meiner Meinung nach die größte Gefahr, vor der wir stehen. Und das ist Nachrichtenfatigue. Dass Menschen, die intellektuell in der Lage sind, dass Menschen, die das auch finanziell in der Lage sind, sich eine Tageszeitung zu leisten, sich ein weiteres Abonnement zu leisten und alles, was dazugehört, sich bewusst in eine apolitische, private Resignation zurückziehen, weil sie überwältigt von den kaskadischen Krisen und einer neuen Bundesregierung, von der man auch nicht so genau weiß, wie lange sie jetzt eigentlich hält, sich zurückziehen und immer mehr ins Private und noch Privatere zurückziehen. Und das ist demokratisch sowieso ein Problem, aber auch journalistisch, wenn Menschen sich einfach mit unseren Inhalten nicht mehr auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist ein Missverständnis, dass wir meinen, dass wir sie zurückkriegen, indem wir immer lauter werden, immer mehr knallt ist und jede Talkshow ist immer so besetzt, dass ein Linker auf den Rechten knallt und dann fliegen die Fetzen und die Quoten schießen in die Höhe. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viel Interesse Menschen an tiefen Gesprächen haben, an Gesprächen, die nicht an der Oberfläche kleben bleiben, an Gesprächen, die einen, aber wie meinen Sie das zulassen, an Gesprächen, die einen anderen Ausgang nehmen und in dem es nicht nur um ein Rollenspiel geht, wo man, um ehrlich zu sein, das Drehbuch schon vorher verpassen könnte.
Sie applaudieren, Herr Döbler. Wenn das der Befund ist, was folgt dann daraus aus Ihrer Sicht? Also ist dann, um mal ein Beispiel zu nennen, das ewige Rumreiten auf Villa Borsig und wie sehr es da zwischen den Koalitionären zur Sache geht und wie sehr die sich nicht verstehen, ist das dann too much und trägt man damit zu dieser Fatigue bei? Oder ist das Teil dessen, was Journalismus berichten muss?
Nein. Also ich glaube, wenn Vizekanzler und Kanzler sich in der Villa Borsig anschreien, dann sollte man schon darüber berichten, weil es was sagt über den Zustand dieser Koalition. Oder auch über die Größe der Herausforderungen. Beides wahrscheinlich. Ich würde gerne an zwei Worte anknüpfen, die eben gefallen sind. Einmal Newsfatigue und einmal Überheblichkeit. Ich glaube, dass Newsfatigue vielleicht im Wesentlichen neues Wort ist für ein Phänomen, was es schon lange gibt. Also jedenfalls, wenn man auf den Osten schaut, die Nischengesellschaft der DDR hat sich nicht mit News auseinandergesetzt, weil die waren eh klar. Und auch im Westen ist es nicht so, dass wir alle, als wir 18 waren, brennend zwei Tageszeitungen am Tag gelesen haben. Also das ist schon ein Phänomen, was älter ist, dass Menschen zwar irgendwie wissen wollen, was läuft, aber vielleicht nicht in der Tiefe. Und deswegen finde ich das, was Aleph Göhren gesagt hat, so spannend. Das erlebe ich nämlich auch so, dass Menschen offen sind für Debatte, dass sie tiefer gehen wollen und dass das genau eigentlich ein Fortschritt ist, den wir bedienen können. Weil Sie Villa Borsig genannt haben. Was ich wirklich irre finde, ist das Tempo, in dem wir Beurteilungen vornehmen. Vielleicht ist das Überheblichkeit. Also da gibt es eine Bundesregierung, die ist jetzt seit einem Jahr im Amt mit einer sehr schwachen Mehrheit und beide Partner haben große Probleme. Und die sollen jetzt quasi innerhalb eines Jahres die Defizite der letzten 20 Jahre lösen. Und dann wird gesagt, ja, 3/4 der Bevölkerung sind gegen diese Bundesregierung. Ich finde das völlig unerheblich, weil 3/4 der Legislaturperiode liegt noch vor dieser Bundesregierung, wenn sie nicht auseinanderfliegt. Also dieses, entschuldigen Sie, die Diktatur der Demoskopie, die macht mich wahnsinnig. Jeden Tag eine neue Umfrage. Wir wissen doch, dass die gerade keinen guten Lauf haben. Und wir wissen aber auch, dass sie es lösen müssen und sogar lösen wollen. Also dieses Staccato, dass diese Koalition eben überhaupt nicht funktioniert, finde ich befremdlich. Erst recht, wenn man auf die Koalition vorher schaut und erst recht, wenn man auf die möglichen Konstellationen danach schaut. Also ein bisschen mehr Geduld, glaube ich, ist zwingend notwendig. Und das gilt, glaube ich, für ganz viele Dinge, über die wir berichten. Ja, auch ein Unternehmen wird ja nicht innerhalb eines Jahres seine Strategie ändern und alles besser machen als vorher. Es braucht halt Zeit. Schauen Sie doch in Ihre Medienunternehmen. Wenn Sie heute sagen, was Sie morgen machen wollen, das dauert auch. Also so, da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Geduld und, wie Aleph Doğan gesagt hat, etwas mehr Tiefe, Freude an Debatten.
Eine einzige Sache noch sagen, weil ich möchte doch einmal widersprechen. Ich glaube, ich bin die Einzige auf dem Panel, die da die andere Meinung hat. Ich finde, wir brauchen viel mehr Debatte und wir haben sie nicht. Wir haben, und übrigens, es ist nicht so, als würde man zwei Leute gegeneinander antreten lassen und dann für die Quote. Also ich mache nach jeder Sendung von uns, und wir sind übrigens auch nicht so eine kleine Sendung, wir haben schon sehr viel Reichweite. Ich glaube, manche Formate hätten es gerne beim WDR oder bei anderen. Ich mache immer eine Tabelle, welche YouTube-Zahlen wir haben, wie unsere TV-Klicks waren, wie die Instagram-Klicks waren. Und was wir ganz klar sehen, was am besten funktioniert, ist, wenn zwei Menschen, die wirklich völlig unterschiedlicher Meinung sind, am Ende vielleicht sogar einmal Common Sense finden ineinander. Ich mag die AfD übrigens auch nicht, aber ich möchte verstehen, warum Menschen sie wählen, warum die AfD so stark ist in unserem Land. Und ich will auch Bundestagsabgeordnete verstehen. Und manchmal haben die übrigens auch einen richtigen Punkt. Nur weil sie bei der AfD sind, haben sie auch mal einen richtigen Punkt. Und ich finde irgendwie, das ist für mich wirklich das Thema unserer Zeit mit der Debatte. Vielleicht keine Grundversorgung der täglichen Nachricht, aber auch eine Art Grundversorgung, den Menschen wieder Lust auf Debatte zu machen mit der anderen Meinung.
Ganz herzliches Dankeschön an Aleph Doğan an der Stelle erstmal, die ganz schnell weg muss. Nena Brockhaus muss auch weg. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und Jörg Schönborn sehen wir demnächst in den Tagesthemen wieder. Ganz herzlichen Dank.
Wer das gesamte Panel und auch alle anderen Impulse und Gespräche des Diskursraums, zum Beispiel die Keynote von Jörg Schönborn, nachholen will, sogar mit Bild, der kann das tun. Und zwar auf dem YouTube-Kanal des Grimme-Instituts. Wer den nicht findet, wir haben ihn auch in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir auch wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt, und abonniert uns. In einem Monat gibt's dann eine neue Folge. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.